Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 17.02.2004.
Also mit großer Verspätung stürzen wir jetzt ein bisschen hinein in unser Thema. Unser Thema heißt ganz groß einmal die Zukunft der Menschheit aus anthroposophischer Sicht. Wir haben uns schon lange jetzt damit beschäftigt, verschiedenstes besprochen, sind jetzt schon beim 45. Vortrag aus der Serie und beschäftigen uns zurzeit intensiv mit der Schule von Chartres und ihren Nachwirkungen beziehungsweise mit den Konsequenzen des platonischen Denkens, der platonischen Ideenschau. Weil es von Rudolf Steiner eine sehr deutliche Aussage gibt in seinen Kammervorträgen, dass mit dem Ende des 20. Jahrhunderts, das wir also hinter uns haben, gerade in der anthroposophischen Bewegung Menschen zusammenkommen werden und zusammenfinden müssen und sollen, die einerseits das aristotelische Denken haben, das bis zu diesem Zeitpunkt, wo Rudolf Steiner selber auch noch gewirkt hat, vorwiegend war in der anthroposophischen Bewegung, dass aber Ende des 20. Jahrhunderts die Platoniker dazukommen würden. Das heißt, Menschen, die bereits im Denken ein unmittelbares Erleben der geistigen Wirklichkeit haben. Das ist noch nicht wirkliches Hellsehen, noch nicht wirkliche Imagination, aber die zumindest in Gedankenform die geistige Realität beginnen zu erleben. Rudolf Steiner sagt das sehr drastisch, sodass vor dem Ablauf des 20. Jahrhunderts, wenn die Zivilisation nicht in völlige Dekadenz kommen soll, auf der Erde die Platoniker von Chartres und die späteren Aristoteliker zusammenwirken müssen. Das gilt also eigentlich nicht nur für die Anthroposophen, sondern überhaupt. Und es gibt tatsächlich sehr große Anzeichen dafür, dass Strömungen der Platoniker vermehrt hinzukommen, schon im ganzen Laufe des 20. Jahrhunderts. Interessanterweise besonders in der Physik. Die Physik ist die Wissenschaft, die am weitesten zunächst einmal im aristotelisch-logischen, ableitenden, kausalen Denken vorangeschritten ist. Und sie ist zugleich die Wissenschaft, die als erste an die Grenzen dieser Methode gestoßen ist. Und zwar eigentlich zu dem gleichen Zeitpunkt, etwa um 1900 herum, als die Anthroposophie begonnen hat. 1900 war der Beginn der Quantentheorie mit Max Planck. Und das wurde dann ausgearbeitet in der Folgezeit, besonders dann ab 1925 herum, ab dem Todesjahr Steiners auch, da ist die Quantentheorie dann sehr stark entwickelt worden. Und sie zeigt eines, sie zeigt, dass die ganze materielle Welt nicht mit kausalem Denken allein erfassbar ist. Dass also der Materialismus, wie er im 19. Jahrhundert noch gepflegt wurde, dass man alles erklären will, eigentlich wie ein kausal ablaufendes Uhrwerk, einen Mechanismus, den man letztlich vorher berechnen kann, dass das prinzipiell nicht möglich ist. Dass die Natur Züge hat, die dem widerspricht, absolut. Nun ist der Vorstoß, den die Physiker gemacht haben, zunächst nicht wirklich ein Vorstoß ins Geistige hinein oder in die übersinnliche Welt, sondern man könnte sie durchaus als das bezeichnen, was Rudolf Steiner genannt hat, die untersinnliche Welt. Also in das, was man die Welt der Atome, der Elementarteilchen und so weiter nennt, wobei nur der Begriff Atome oder Elementarteilchen etwas ist, was sofort falsche Vorstellungen weckt. Ich werde immer wieder in der Waldorfschule oder so oft gefragt, da ist ein beliebtes Thema immer wieder, gibt es Atome oder gibt es nicht? Dann sagen die Atome, der Blödsinn gibt es, die anderen sagen, Atome gibt es und was ist jetzt die Wahrheit? Dann sage ich immer, naja, was meinst du mit Atom? Was stellst du darunter vor? Naja, dann kommt halt das Bild, was man in der Schule gelernt hat, also entweder ist es irgendein kleines unteilbares Kugel oder sowas, oder von mir aus Porsches Atommodell mit einem Kern und da saßen ein paar kleine Elektronenkugeln herum. wenn man es sich in diesem Sinne vorstellt, gibt es Atome mit Sicherheit nicht. Atome sich als Gegenstände, winzig kleine Gegenstände vorzustellen, das ist absolut widerlegt durch die Physik. Wir wissen vielleicht nicht, was sie wirklich sind, aber wir wissen zumindest, was sie nicht sind. Also kleine Gegenstände sind sie nicht. Das sind sie mit Sicherheit nicht. Ich glaube, diese kleinen Teilchen haben eben erstens einmal die Eigenschaft, dass das Ganze nicht wie ein mechanisches Uhrwerk vorherberechenbar funktioniert, sondern dass prinzipiell immer eine Unvorhersagbarkeit drinnen ist, die nicht daran liegt, weil es halt nicht genau genug messen kann, weil es so winzig ist, sondern die im System drinnen liegt. Es ist einfach die Zukunft nicht vorherbestimmt vollkommen da drinnen, aus den mechanischen Abläufen heraus. Das zweite ist, dass das, was man sich zunächst als ein winziges Teilchen gedacht hat, eben nicht nur Teilchen ist, sondern zugleich, wie man sagt, auch Welle ist. Und Welle ist aber etwas, was nichts anderes bedeutet im Sinn der modernen Physik. Naja, dass eigentlich dieses Teilchen oder dieses Zentrum, dass man zunächst als Teilchen denkt, mit dem ganzen Universum verbunden ist. Das heißt, es geht bis an das Ende der physischen Welt. Jede Welle ist letztlich in letzter Konsequenz unendlich. Das heißt, sie ist gleichzeitig hier und bis an die Grenzen des Universums. Und das, was wir als Teilchen bezeichnen, ist nur ein momentaner Punkt, von dem aus besondere Wirkungen ausgehen, die damit zusammenhängen. Aber in Wirklichkeit ist es verwurzelt in der Unendlichkeit draußen oder halt bis an die Grenzen des Universums, wie auch immer man es sich vorstellt oder nicht vorstellen kann. Der Punkt ist nämlich, dass diese modernen physikalischen Vorstellungen nicht mehr mit sinnlichen Anschauungen erfassbar sind. Man macht sich zwar immer wieder Atommodelle und alles Mögliche, aber alle haben mindestens zwei Hinkefüße. Also das heißt, sie geben eigentlich immer falsche Bilder. Man tastet sich halt irgendwie heran. Aber in dem Moment, wo ich mir von diesem subatomaren oder atomaren Geschehen ein räumliches, gegenständliches Bild mache, kann ich unter Garantie sagen, es ist falsch. Es ist falsch. Das heißt, alle Abbildungen in den Chemiebüchern, nach denen ich auf der Universität gelernt habe, sind zwar recht praktisch manchmal, aber im Prinzip sind sie falsch. Sie sind falsch. Wenn ich ein Molekül gezeichnet sehe, aus Kugeln zusammengesetzt irgendwo, dann ist es falsch. Moleküle sind keine kleinen Gegenstände. Und sie verhalten sich auch absolut nicht so. Also das heißt, wir sind mit Beginn des 19. Jahrhunderts, das setzt also das langsam ein, die Erkenntnis in diese Richtung, sind zwei Dinge passiert. Einerseits, der Blick öffnet sich in die untersinnliche Welt, vor allem durch die Physik hinein, und sie zeigt uns eine Welt, die sinnlich nicht vorstellbar ist. Und das andere, der andere Weg ist dem, was uns Rudolf Steiner mit der Geisteswissenschaft gezeigt hat, ein Blick in das, was ich nennen will, die übersinnliche Welt. Also in die geistige Welt hinein. Beide, die untersinnliche und die übersinnliche Welt, stehen natürlich auch in einem gewissen Zusammenhang miteinander, sind teilweise oft Spiegelbild voneinander. Das ist ein sehr weites Thema, da hat Rudolf Steiner auch einiges darüber gesagt. Aber wichtig für uns ist zunächst, dass wir lernen müssen, ein Denken zu entwickeln, ein Verständnisvermögen zu entwickeln, ein Vorstellungsvermögen zu entwickeln, das sich löst von rein sinnlichen Vorstellungen. Und das sich löst auch von einem rein kausalen Ursache-Wirkung-Denken. Das alleine genügt nicht. Das ist durchaus notwendig und wichtig. Es war wichtig, dass die Menschheit das entwickelt hat. Gerade daran, an diesem logischen Denken, an diesem ableitenden, kausalen Denken, wo wir erstmals das Bewusstsein entwickelt haben, wir sind es, die denken. Hatte man vorher nicht. Bei Aristoteles fängt das so langsam an, aber so richtig eigentlich geht es erst im Mittelalter in der Scholastik los. Die großen Scholastiker, Thomas von Aquin etwa, sagt als erster, ja, aber ich denke. Und er streitet sogar mit den arabischen Denkern, die immer noch sagen, ja, eigentlich ist es Allah, der in mir denkt. Und und nicht ich denke selber. Und so hat aber früher die ganze Welt empfunden. Wenn in mir Gedanken entstehen, dann sind es geistige Wesen, die Götter, die sie mir eigentlich eingeben, aber nicht ich denke. Das Interessante bei den Arabern, bei dem arabistischen Denken ist ja, dass sie an sich die Logik haben, dass sie aber sie als Eingebung von oben sehen, nicht als Produkt der eigenen geistigen Tätigkeit. Was ganz große Konsequenzen dafür hat, etwa für die Vorstellungen, was nach dem Tod passiert. Eigentlich erst mit dem Mittelalter, mit der scholastischen Philosophie beginnt sehr stark das Bewusstsein, dass der Mensch als Individuum nach dem Tod weiterlebt. Nicht einfach in den Schoß der geistigen Welt halt wieder irgendwie aufgeht, sondern als Individuum unsterblich ist und durchgeht durch die geistige Welt. Das taucht zwar richtig erst in der Scholastik auf und in gewissem Sinne ist es auch da erst wirklich Realität. Vorher stimmt es tatsächlich, dass es immer noch so im Großen und Ganzen ein Aufgehen in einer übergeordneten Geistigkeit ist. Wo sich zwar schon immer das Ich schon ein bisschen durchzieht, aber halt noch sehr, sehr schwach. Der große Schub beginnt im Mittelalter mit der Scholastik und eben durch diese scharfe Schulung an der aristotelischen Logik, die man zunächst verwendet, nicht um die äußere Welt zu betrachten oder weniger, sondern um das, was in der alten Schrift, in der Heiligen Schrift geoffenbart ist, dass man selber nicht mehr schauen kann. Also die Scholastiker haben nicht mehr selber einen hellsichtigen Eindruck von dem, dass sie selber aus eigenem Erleben nachvollziehen könnten, etwa was in den Evangelien geschrieben ist oder was in der Schöpfungsgeschichte geschildert wird. Sie können es selber nicht mehr erleben. Aber sie können jetzt mit dem logischen Verstand anfangen, das zu interpretieren. Und sie fangen an zu interpretieren, welche alten Kirchenväter, die vielleicht noch selber einen Einblick hatten, was haben die darüber gesagt. Und das versuchen sie mit dem Verstand zu begreifen und sehen, dass bis zu einem gewissen Grad der Intellekt durchaus fähig ist, das zu begreifen. Dass sozusagen die Gedanken, die ich mir selber bilde, dass die zusammenstimmen mit dem, was in der Offenbarung überliefert ist, dass das aber auch zusammenstimmt mit dem, was ich in der Natur finde, auch erst die Naturforschung beginnt, da ganz leise in der Zeit, gerade auch in der Auseinandersetzung mit den Arabern, von denen sehr viel gekommen ist. Man kann ja sagen, die ganze moderne Wissenschaft hat eigentlich die wesentlichsten Wurzeln gerade aus dem Arabistischen heraus. Da kam sehr viel. Und die haben es aber wieder letztlich von Aristoteles, der hat die Grundlagen gelegt. Der Aristoteles war der den Intellekt gebracht hat, aber zugleich auch die Erforschung der äußeren sinnlichen Welt. Platon, sein Vorläufer, nicht. Er hat noch letzte Reste in dieser platonischen Ideenschau gehabt, die also der letzte Rest des alten verschwindenden Hellsehens ist, wo man also noch die geistige Welt gesehen hat. Zum Schluss nur mehr in Ideenform. Aber von denen man das Gefühl hat, aber das ist sozusagen die geistige Außenwelt, nicht meine Gedanken, sondern ich nehme das Geistige um mich herum in Gedankenform wahr. Das war also bei den Aristotelikern, dann bei den Scholastikern nicht mehr der Fall. Ja? Da war das komplett weg. Und sie sind halt jetzt eigentlich wie Blinde, die versuchen die Welt zu verstehen, von der ihnen erzählt wird, wie sie ausschaut, von der in den alten Überlieferungen sozusagen von den Sehenden berichtet wird. Und in dieser Art des Denkens sind wir eigentlich bis zum heutigen Tage drinnen geblieben. Der Unterschied ist, dass zu den Scholastikern ist, dass die immerhin noch versucht haben, geistige Dinge mit dieser Logik zu erfassen und es dann immer mehr sich nur mehr auf das Erfassen der äußeren sinnlichen Welt beschränkt hat. Die ganze moderne Naturwissenschaft ist daraus groß geworden, die Technik. Ich sage immer gern Technikwissenschaft, eigentlich von der Natur, vom wirklichen Geistigen der Natur, nämlich ohne dass die Natur als lebendiges Wesen keine denkbar ist, gerade von dem verstehen wir nämlich am wenigsten.
mit dem also Technikwissenschaft haben. Ist ja was Tolles. So tolle Dinge da, alles Mögliche. Es hat schon was für sich und es ist ja nicht sinnlos, dass die Menschheit das gerade jetzt entwickelt, diese Dinge sehr stark. Aber es ist ein völlig blindes Denken. Ein Üben, naja, wie heißt in der Heiligen Schrift, selig sind die, die da glauben und nicht sehen. Und das ist genau bis in unsere Zeit herein eigentlich die Devise, den Glauben ans Geistige zu behalten, auch wenn man ihn nicht, wenn man die geistige Welt selbst nicht erleben kann. Nur es beginnt jetzt eine Zeit, wo es notwendig wird, selber zu eigenen geistigen, elementaren eigenen geistigen Erfahrungen zu kommen. Wir werden dann über einige Möglichkeiten sprechen, also wird das wirklich ganz elementar beginnen und nicht gleich große Erscheinungen haben, das ist meistens gefällt. Und zwar vor allem auch für uns Anthroposophen ist das wichtig. Nicht nur, was haben wir in der anthroposophischen Bewegung zurzeit noch vor allem? Wir haben das Werk Steiners, wir haben sozusagen, wenn ich jetzt so unter Anführungszeichen sagen darf, seine Offenbarungen, die er uns gegeben hat. Und wir versuchen mit einem geschmeidig gewordenen aristotelischen Denken das zu verstehen. Immerhin, das ist eine sehr wesentliche Übung, weil wir lernen, den Intellekt, unseren praktischen Intellekt, so beweglich zu machen, so biegsam zu machen, dass er nicht mehr nur fürs Äußere taugt, sondern wieder fähig wird, auch geistige Zusammenhänge zu begreifen, ohne dass man das Gefühl hat, es verbiegt sich einen kompletter Verstand. Weil der Normalmensch, wenn er mal Steiner liest, die ersten zwei Seiten, sagt, verstehe nicht, unmöglich, kann nicht sein, was soll das überhaupt, und klappt das Buch wieder zu und legt es weg. Also es ist ja schon mal Kunst, das wirklich zu vorurteilsfrei zu verstehen. Ohne zu sagen jetzt Ja oder Nein dazu, sondern versuchen, die Zusammenhänge zu begreifen, zu erfassen im Denken und ein bisschen wegzukommen auch von den Denkmustern und Denkgewohnheiten, die uns von früher Jugend auf antrainiert worden sind. Weil uns ist vor allem dann durch die Schule eine bestimmte Art des Denkens antrainiert worden, die eben wirklich nur gültig ist für die Welt der toten Dinge. Im Grunde ist gerade unser Intellekt am meisten auf das beschränkt. Und die meisten Menschen, wenn sie irgendetwas begreifen sollen, das nur ein Schritt und darüber hinausgeht, dann haben sie das Gefühl, der Verstand zerspargelt sich. Und genau das mussten wir aber in der anthroposophischen Bewegung lernen einmal, dass der Verstand nicht unbedingt zerspargelt werden muss, sondern dass ich ganz folgerichtig die Dinge durchdenken kann. Also Steiner überschüttet uns ja nicht jetzt mit wunderbaren Schilderungen der geistigen Welt, die das Gefühl erheben, aber wo kein Mensch irgendwas versteht dabei. Ich meine, manche Anthroposophen fassen so auf und es genügt ihnen, dass das Gefühl ist erhoben und verstanden habe ich eigentlich nichts. Macht nichts. Ja, ist auch was, aber es gehört schon die Erkenntnis auch dazu. Vor allem, weil wir ja nicht mehr diese starke gefühlsmäßige Kraft haben, die die Menschen noch, naja, vor 100, 200 Jahren hatten. Wenn wir heute zum Beispiel vom Glauben reden, der Glaube war noch im Mittelalter, aber noch bis vor 200, 300 Jahren etwas, was ein immenses, intensives Gefühlserlebnis war. Und da hat man im Gefühlserlebnis die Realität des Geistigen erlebt. Man hat halt nur nicht konkret jetzt Erkenntnisse darüber aussprechen können. Aber in dem inbrünstigen Erleben dieses religiösen Gefühls, das man hatte, war eigentlich das Erleben der geistigen Welt da, halt ganz verschwommen und dumpf, aber es war eine Gewissheit da. Solche Gefühle sind wir heute im Allgemeinen gar nicht mehr fähig. Gerade weil der Intellekt das nämlich sehr abgedämpft hat. Der Intellekt schneidet uns irgendwo da ab und der Rest des Menschen, also das Gefühl, der Wille, die werden sehr, sehr abgedämpft dadurch. Er hat auch keinen Sinn, dass auch diese Art, die es einmal war, wieder zu erwecken ist. Wenn, muss es auf eine neue Art kommen.
Also das heißt, wir Anthroposophen mussten lernen, zudem im Gefühl erhoben sein durch das, was uns geschildert wird von der geistigen Welt, dazu die klare logische Erkenntnis damit zu verbinden. Und Rudolf Steiner sagt immer wieder, wer klar und logisch denken kann, kann die Inhalte der Geisteswissenschaft begreifen. Wer sagt, ich begreife es nicht, dann ist es ein Mangel an eigenem Denken, das man entwickelt hat. Ich meine, es ist natürlich schwierig und es ist mühsam, keine Frage. Es ist nicht so, aha, habe ich einmal gelesen und jetzt weiß ich Bescheid. Gerade wer das erste Mal an Bücher von Steiner herankommt, wird merken, es ist mühsam, der Stil ist eigenartig. Man muss alles dreimal lesen und dann versteht man es schon wieder nicht. Und gerade das hat aber einen gewissen Sinn, dass immer wieder durchdenken und durch Kautschleifen am Anfang mit der Philosophie der Freiheit oder sowas. Das ist so ein wunderbares Werk, um das Denken zu schulen und geschmeidig zu machen. Aber das muss man x-mal lesen, immer wieder anfangen. Man kann nicht einfach sich über den Inhalt informieren. Die Werke geben eigentlich überhaupt keine Information in dem Sinne, was man heute unter Information versteht, dann sagen wir kurz, was drinsteht, sondern sie sind eine Denkübung. Zunächst. Und alle Vorträge von ihm sind auch zugleich immer eine Denkübung in Wahrheit. Eine Denkübung, die ihm zunächst dieses logische Denken biegsam, elastisch macht, dass es geistige Inhalte erfassen kann. Aber es ist immer noch, selbst wenn wir das können, selbst wenn wir das begreifen können, was Steiner uns gesagt hat, kommen dadurch noch keine neuen eigenen Erkenntnisse herein. Sondern es ist einfach die Möglichkeit, das Gegebene zu begreifen. Das heißt, wir kämen gegenüber der Anthroposophie, wenn das jetzt immer nur so weiterginge, in die ähnliche Situation, die man zur Zeit der Scholastik hatte, wo die Theologie darin bestand, dass man mit dem Intellekt, mit dem hochentwickelten Intellekt damals in der Scholastik, versucht hat, die Offenbarungen der vergangenen Zeit zu verstehen. Und auf dieser Stufe können wir nicht stehen bleiben. Also wir können die Theologie sozusagen wiederholen jetzt in Bezug auf die anthroposophischen Inhalte. Die Zeit muss irgendwann aufhören und es muss ein elementares, eigenes, geistiges Erleben kommen. Ein bewusstes, nicht so irgendwelche Ahnungen im Untergrund oder Traumeingebungen, sondern ein bewusstes, klares Erleben. Das Interessante ist, dass diese Art des Erlebens durchaus an verschiedenen Stellen aufgetaucht ist in der neueren Geistesgeschichte der Menschheit. Etwa, wenn ich denke, Goethezeit, der Philosoph Kant, der ja der Logiker schlechthin war, der im Übrigen aus seiner Logik heraus dann gesagt hat, das Ding an sich, also die Wirklichkeit an sich ist eigentlich unerkennbar. Das heißt aber nichts anderes, als dass der Intellekt eigentlich unfähig ist, an die Wirklichkeit heranzukommen. Er ist ein wieder Blinde, der spekuliert, wie könnte die Welt der Farben und Formen aussehen, aber sie nicht sieht. Genau diese Situation des Intellekts hat der Kant sehr deutlich und sehr klar beschrieben. Er hielt aber immerhin einen Intellectus Archetypus, wie er es genannt hat, für möglich, das heißt ein Verstand, ein Intellekt, der die geistigen Urbilder unmittelbar schaut. Den hielt er immerhin für möglich, also das eigentlich, was im Platonischen drin liegt, nur sagt er, ja, aber der Mensch ist dazu nicht fähig, das müssen höhere geistige Wesen sein als der Mensch, der Mensch ist dazu nicht fähig. Hat dann Goethe, der auch in der Zeit lebt, also hat ihn ganz stark widersprochen. Vor allem aus der eigenen Erfahrung heraus widersprochen, weil Goethe genau dieses Erleben der Urbilder eigentlich hatte. Etwa wenn Sie denken an seine Metamorphosenlehre der Pflanzen, wo er die Urpflanze schildert. Ja, was ist die Urpflanze? Die Urpflanze ist eigentlich das, was als Gestaltendes hinter allen, als gestaltende Kraft hinter allen Pflanzen in der Natur wirkt. Es ist die Idee der Pflanze schlechthin. Aber Idee nicht im Sinn von irgendeinem spontanen Einfall, sondern als wirkende Kraft in der Natur, als gestaltende Kraft, von der Goethe sagt, ja, ich erlebe sie, ich sehe sie eigentlich mit Augen vor mir. Das ist nichts Ausgedachtes. Da gibt es doch dieses schöne Gespräch zwischen Goethe und Schiller. 1794, herum irgendwann. Goethe und Schiller waren sich zu der Zeit so, naja, nicht ganz koscher. Sie kannten einander schon, waren einander schon vorgestellt worden, haben aber voneinander nicht so, nur so an der Distanz viel gehalten, weil sie sehr unterschiedliche Naturen waren. Und ich glaube 1794 waren sie auf einer Naturforscherversammlung in Jena, wo es über Botanik und dergleichen ging. Und beide kamen dann danach ins Gespräch miteinander und waren beide eigentlich höchst unzufrieden mit der Art, wie da über Botanik gesprochen wurde. Eben, dass alles nur klassifiziert wird, in Gruppen eingeordnet wird und zerpflückt wird. Wo bleibt eigentlich das Lebendige der Pflanze? Das ist eigentlich alles draußen. Insofern waren sie sich einig. Naja, und jetzt sagt Goethe, ja, aber da gibt es eine andere Möglichkeit, und hat ihm jetzt begonnen, von seiner Urpflanze zu erzählen, wie er da viele Pflanzen studiert hat und wie ihm dann nach und nach das Bild der Urpflanze aufgetaucht ist, aus der eigentlich sich alle Pflanzen ableiten lassen. Das ist ein so bewegliches inneres Bild, aus dem ich mir jede beliebige Pflanze ableiten kann. Und das eine Kraft ist, die sozusagen in allen Pflanzen wirkt. Naja, und da sagt dann Schiller sehr begeistert, ja, ja, das ist eine sehr schöne Idee, die sie da ausgebildet haben. Und darauf wird Goethe zornig eigentlich, sagt er, das kann man nicht sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie noch dazu mit Augen sehe. Sie mit Augen sehe. Es ist etwas, was er, naja, man könnte sagen, sinnlich, übersinnlich sieht. Wenn er eine Pflanze in der Alpenwelt anschaut, dann sieht er eigentlich durch sie hindurch immer die Urpflanze wirksam. Und das ist ein unmittelbares Erlebnis. Da denkt er nicht nach, wie ist die Urpflanze, sondern es ist ein geistiges Erleben des Urbildes, das dahinter steckt. Im platonischen Sinn eben der Idee der Pflanze. Aber als wirkende Kraft in der Natur. Dieses Erleben der Urbilder, der Urpflanze, etwa des Urtieres, was auch immer, ist in der Regel ein bildhaftes Erleben, aber ein bewegtes bildhaftes Erleben, während der aristotelische Verstand viel mehr mit der Sprache zu tun hat, vor allem mit der logischen, grammatikalischen Ordnung der Sprache. Im Prinzip ist ja die Logik entstanden als Regel des richtigen Sprechens, des widerspruchsfreien Sprechen. Nicht wahr? Schlussfolgerung ist eigentlich eine logische Satzfolge, aus der es entstanden hat. Das Wort Logik kommt ja von Logos, dem Wort eigentlich. Wobei aber jetzt gar nicht mehr so der künstlerische Aspekt der Sprache, der Dichtung eine Rolle spielt, sondern eben, wie sind Subjekt und Prädikat und so weiter zueinander geordnet. Also eigentlich die abstrakte Grundstruktur, das Knochengerüst der Sprache spielt in der Logik eine Rolle. Im platonischen Denken ist das Bildhafte im Vordergrund. Und wenn die Sprache, dann vielmehr der künstlerische Aspekt, der dahinter steht, also der Klang und so weiter, der sich dann auch zum Erleben von Klangbildern oder sowas verdichten kann. Das Interessante ist, dass dieses Erleben der Urbilder verschwindet dann wieder ziemlich. Also bei Goethe taucht es einmal so kurz auf und man muss sagen, eigentlich hat er kaum irgendwelche Nachfolger gehabt zu seiner Zeit. Es gab ein paar Forscher, die das ein bisschen aufgegriffen haben, ohne es aber wirklich verstanden zu haben. Es sind viele Ideen, die in seiner Metamorphosenlehre drinnen sind, durchaus eingeflossen in die Naturwissenschaft, aber man kann nicht sagen, dass dieses Erleben des geistigen Urbilds, also der Urpflanze, dass das eine Bedeutung dann besonders gehabt hätte in der Botanik oder in der Zoologie oder so weiter. Auch nicht das etwa, was er erlebt hat in seiner Farbenlehre. Auch seine Farbenlehre ist etwas, was eigentlich von dem Erleben der Urbilder dahinter ausgeht, wie Licht und Finsternis zusammenwirken und das schildert er. Das ist eigentlich immer ein sinnlich-übersinnliches Erlebnis bei Goethe. Er spricht ja etwa von der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben. Und mit sinnlich-sittlich meint er eben, es ist sinnlich erfassbar, aber es ist auch eben etwas Geistiges dahinter. Und ich kann aber beides gleichzeitig erleben. Das ist sehr, sehr typisch für Goethe. Gerade in diesem Punkt ist er eigentlich ein unheimlich starker Vertreter der Klassik, insofern als man in der Antike, also zur Zeit etwa Platons herum, genau diese Art des Erlebens auf einer allerdings etwas früheren, noch weniger individuellen Stufe durchaus hatte. Es war nämlich sehr typisch gerade für den Griechen, vor allem in der früheren Zeit, bevor so die großen Philosophen herauskommen, also bevor der Intellekt noch zu stark war, dass man noch hellsichtige Eindrücke hat, noch die geistige Welt erlebt, zugleich aber auch die äußere sinnliche Welt und in den Schilderungen das ineinander verwebt, absolut. Wenn Sie etwa lesen auch noch das Neue Testament, die Schilderungen des Neuen Testaments, die auch in diese Zeit etwa hineinfallen, dann ist das ganz typisch, dass auch dort Schilderungen geistiger Ereignisse und äußerer physischer unmittelbar ineinander verwoben sind. Und wenn man das nicht versteht, zu trennen oder zu lesen, was ist äußeres Ereignis, was ist geistiges Ereignis, was ist sinnliches Bild für ein geistiges Ereignis, dann wird man die Evangelien komplett falsch verstehen. Dann kommen die ganzen Wundergeschichten und jetzt kann man sich nicht vorstellen, wie sollen das zugangen sein, das spottet ja jeder Physik und dergleichen. Und die anderen sagen aber, nein, gerade dadurch beweist sich Gott, dass alle Naturgesetze, die er vorher komischerweise in die Natur hineingelegt hat, jetzt wieder willkürlich aufhebt, gerade dadurch beweist er sich, also da sind ja die abstrusesten Streitereien entstanden, aber im Grunde nur aus Missverständnissen heraus, weil man diese Sprache, die Sinnliches und Übersinnliches in einem Atemzug schildert, nicht trennen, nicht lesen kann. Es ist oft so, ein Halbsatz schildert äußeres Ereignis und die zweite Hälfte des Satzes schildert schon das Geistige, das dahinter steckt. Ich meine, wenn Jesus geht über das Meer oder über den See Genezareth, wenn man sich jetzt vorstellt, dass er wirklich bloßfüßig über das Wasser gelaufen ist, dann hat man sicher eine falsche Vorstellung. Es ist ein Bild für ein seelisches Erlebnis. Und dass er vorher gerade mit den Aposteln bei Damen war, am Ufer des Sees Genezareth, das ist durchaus wieder äußere Schilder und das stimmt schon zusammen. Und so in ähnlicher Weise ist es eben auch bei Goethe noch, wenn er die Urpflanze erlebt. Allerdings bei ihm schon mit einem viel, viel stärker entwickelten individuellen Bewusstsein, als es noch zur Zeit der Griechen war. Das ist die Frucht des Intellekts, dass wir dieses, vor allem des Intellekts, dass wir dieses starke Ich-Bewusstsein bekommen haben. Der Intellekt macht doch gerade das, dass wir eigentlich sagen, naja, Geistiges, was ist das? Na wenn, dann ist das was ich in mir erlebe. Aber die Welt draußen, wo soll da Geist sein, wo soll da Seele sein? Naja, vielleicht, ich vermute, in den anderen Menschen könnte auch sowas sein. Aber ich schließe eigentlich nur aus dem, was ich in mir erlebe. Aber so genau fassen kann ich es eigentlich gar nicht. Also da sind wir eigentlich in unserem Intellekt, in unserer eigenen Geistigkeit so ganz in uns eingekerkert im Grunde. Aber gerade dadurch finden wir uns irgendwo als Ich, ohne wirklich zu wissen, was das Ich ist. Aber immerhin, ich bin ein Ich, das weiß man. Ich denke, also bin ich, hat der Descartes gesagt. Was das Ich ist, weiß er nicht, überhaupt nicht, aber zumindest kommt er drauf, ich bin ein Ich und ein Ich zu sein, gibt mir den sichersten Ausgangspunkt überhaupt. Von dem geht er aus. Das hat uns der Intellekt gebracht. Ja, aber Goethe hat widersprochen, also dem Kant jetzt, dass es einen Intellectus Archetypus, ein Schauen der Urbilder nicht geben könnte, weil er selber erlebt hat. Verschwindet dann wieder, taucht aber im 20. Jahrhundert interessanterweise wieder sehr stark auf und vermehrt jetzt gerade bei Physikern. Und zwar bei Physikern, die sich mit der untersinnlichen Welt, also sprich mit der Welt der Atome, der Elementarteilchen und so weiter beschäftigen, gerade bei denen kommt das sehr stark heraus. Und ich möchte Ihnen einfach mal ein Zitat vorlesen vom Physiker Wolfgang Pauli. Einige von Ihnen werden es vielleicht schon kennen. Ich brauche es öfter, weil es so deutlich und so klar ist, weil es kommt von einem Mann, der überhaupt kein Anthroposoph ist, wahrscheinlich gar keine Ahnung davon gehabt hat, dass die Anthroposophie gibt, der dann nur später mit C.G. Jung, mit dem Psychiater C.G. Jung in Verbindung getreten ist, eben weil er für seine Erlebnisse Erklärungen gesucht hat, weil er gerade als einer, der von sich sagt, ich bin antimetaphysisch getauft worden, der also eine streng logische Erziehung durchgemacht hat, der von allem was wissen wollte, nur sicher nicht von was Geistigen. Der aber dann irgendwann in der Mitte seines Lebens plötzlich Erlebnisse hatte, zunächst in den Träumen auftauchen, die eine gewisse Regelmäßigkeit haben, die ein bildhaftes Erleben sind, von denen er sagt, das ist so stark, so regelmäßig, so gesetzmäßig, mit so einem Wirklichkeitsbezug eigentlich verbunden, dass ich eigentlich wissen muss, was steckt hinter diesen Erlebnissen dahinter. Und dann hat er mit dem C.G. Jung dann Kontakt aufgenommen. Naja, also wie schildert das dieser Wolfgang Pauli? Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, also das heißt, er sagt einmal, das Denken ist etwas, bevor es mir so richtig bewusst wird, tut sich aber da schon irgendwas im Untergrund. Und seine Erlebnisse kommen da aus dieser Stufe, bevor das Denken sozusagen so ganz bewusst wird. Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus symbolischen Bildern mit im Allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Also er spricht von Bildern, er spricht von symbolischen Bildern, das heißt, es sind nicht einfach Abbilder irgendeines äußeren Geschehens, sondern es sind Bilder, die zwar erinnern an die äußere Welt, aber die Eindrücke der äußeren Welt nur als Symbol für etwas anderes nehmen. Sie das also ganz durcheinander würfeln und eine eigene Bildsprache entwickeln. Ja, wie man zum Beispiel in einem Traum erleben kann, wenn man Kopfweh hat und man träumt von einem dunklen, finsteren, spinnenverhangenen Gewölbe, dann ist das ein symbolisches Bild für das, was sich da oben tut, für den dunklen Schädel einfach, den man hat. Und wenn man ein bisschen im Wachzustand dann das rekapituliert, sieht man, naja, der Traum war genau das. Das ist halt ein Symbol, nicht jetzt für was besonders Geistiges oder sonst was, aber man kann den Zusammenhang sehen. Ein sinnliches Bild ist Symbol für etwas anderes. Also, wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus symbolischen Bildern mit dem allgemeinen starken emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens. Das kommt mein Lieblingssatz. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen zurückgeführt werden kann. Also es ist ein malendes Schauen, es ist eine eigene Aktivität dabei. Das heißt, es ist so, als müsste ich selber diese inneren Bilder erst malen, aber trotzdem sind es nicht einfach Fantasiebilder, sondern durch dieses innere Malen auf der Seelenleinwand entsteht etwas, was aber da ist oder wird sichtbar. Etwas, was da ist, was aber nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen beruht. Was sich höchstens in sinnliche Bilder kleidet vielleicht. Er schreibt dann weiter, die archaische Einstellung, also mit archaische Einstellung meint er das Schauen auf die Urbilder, Archetypen, also das das Schauen der Urbilder. Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Das heißt, jeder Fortschritt in der Wissenschaft beruht eigentlich auf dem und nicht bloß auf dem logisch Ableitenden. Das ist notwendig und wichtig, um dann die geschaute Idee sozusagen auszuarbeiten, umzusetzen, in die Praxis zu bringen. Und das ist sozusagen die Knochenarbeit drinnen. Aber ohne, dass diese Quelle sprudeln würde, würde es eigentlich keinen Fortschritt geben, was sehr wichtig ist. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind, also diese bildhafte Vorstufe. Und jetzt kommt was sehr Wichtiges. Das Ordnende und Regulierende, das also in diesen Bildern wirkt, muss jenseits der Unterscheidung von physisch und psychisch gestellt werden. Also das ist nicht einfach jetzt ein inneres, seelisches Erleben. Nur. Sondern er sagt, dieses innere seelische Erleben ist aber zugleich wirksame Kraft in der Natur draußen. Es ist nicht nur etwas Seelisches, das in mir wirkt, sondern es ist etwas, was auch draußen in der Welt wirkt. Er schreibt weiter, so wie Platons Ideen etwas von Begriffen und auch etwas von Naturkräften haben. Sie erzeugen von sich aus Wirkungen. Unsere abstrakten Gedanken erzeugen keine wirklichen Wirkungen. Ich kann nur so sagen, no, heb dich Stein, fliege. Der abstrakte Gedanke wird das kaum in Bewegung bringen. Diese Art der Bilder wird zwar vielleicht auch nicht den Stein fliegen lassen, aber ist zumindest etwas, was auch Naturkraft draußen ist. Er schreibt weiter, ich bin sehr dafür, dieses Ordnende und Regulierende Archetypen, also Urbilder zu nennen. Es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation dieser Archetypen. Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben, also im inneren seelischen Erleben, und umgekehrt, wenn man das auch heute nicht immer unmittelbar sehen kann. Also das sind sehr starke Worte eigentlich für einen Menschen, der von sich aus sagt, dass er antimetaphysisch erzogen wurde. Aber der einfach mit seiner Antimetaphysik und mit seiner strengen Logik, die er hatte, eben einfach bis an die Grenze gegangen ist, wo es nicht mehr weitergeht, wo diese Logik eben einfach zerbricht, wo er gemerkt hat, dass die eigentlich an den Gesetzen der untersinnlichen Welt zerbricht. Und das war eine sehr starke Erschütterung einfach, eine sehr starke seelische Erschütterung, die damals viele Physiker durchgemacht haben. Und noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat man gesagt, ja, Physik darfst nicht studieren, die ist eigentlich im Grunde fertig, das materialistische Weltbild steht und da gibt es eigentlich kaum mehr was zu entdecken. Ja, ein paar Anwendungen in der Technik, da wird schon noch etwas kommen, aber im Grunde ist das Gerüst fertig. Und dieses Gerüst ist im Grunde so von seiner Grundlage her eigentlich komplett eingebrochen. Mit der Quantenmechanik. Was nicht heißt, dass nicht manche Dinge als gute Näherung immer noch sehr praktisch und brauchbar sind, aber wenn man so wirklich auf die tiefere Begründung geht, ist das ganze Weltbild durch die Physiker selber über den Haufen geworfen worden. Und viele haben gesagt, es war uns, als würde uns der Boden unter den Füßen weggezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie waren einfach erschüttert darüber, dass sie mit ihrer Logik, mit ihren sinnlichen Vorstellungen, mit ihren materialistischen Vorstellungen komplett gescheitert sind. Manche, wie etwa Einstein, wollten das überhaupt nicht akzeptieren. Einstein hat bis zu seinem Lebensende, obwohl er mit seiner Relativitätstheorie auch auf seine Art das Weltbild ziemlich erschüttert hat, vehementest gekämpft gegen diese Dinge. Er hat gesagt, die Quantenmechanik muss ein Quatsch sein, muss ein Blödsinn sein, weil dann wäre ja die ganze Welt irrwitzig aufgebaut. Dann müsste es so sein, dass, ich weiß nicht, Gegenstände zugleich an mehreren Orten sein können, oder dass es im Universum in Nullzeit Wirkungen gibt bis an die Grenze des Universums. Ja, und genau das gibt es. Das kann man heute noch nicht bis an die Grenzen des Universums, aber immerhin über kurze Strecken alles heute experimentell nachweisen. Also gerade das, was für Einstein das Schlimmste war, dass die Welt irgendwo nicht kausal sein könnte, über der berühmte Ausspruch, Gott würfelt nicht, God doesn't play dice. Also es kann nicht sein, dass die Welt also nicht vorherberechenbar ist. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Welt, die nicht vorherberechenbar ist, die nicht kausal vorherbestimmbar ist? Ja, sie ist es nicht. Sie ist nicht kausal, sie ist nicht lokal, das heißt, es ist nicht so, dass nur Wirkungen von einem Punkt ausgehen und sich von da immer weiter fortpflanzen, sondern hier ein Geschehen ist gleichzeitig im ganzen Weltall präsent. In irgendeiner Form, ohne dass man das heute immer genau nachvollziehen können, was da passiert. Und genauso alles, was irgendwo draußen passiert, hat in einzelnen Pünktchen, in jedem einzelnen Pünktchen sozusagen seine Wirkungen. Und wird sichtbar. Das kann man, wie gesagt, heute experimentell zeigen bereits. Im kleinen Rahmen, also an dem ist es relativ nicht zu rütteln. Also das materialistische Weltbild ist mit Sicherheit falsch. Obwohl in eingeschränkter Form praktisch für die Technik. Überall, wo ich es mit toten Gegenständen zu tun habe, mit mechanischen Vorgängen, ist es bis zu einem gewissen Grad tauglich. Es funktioniert ja eigentlich schon nicht mehr in der untersinnlichen Welt der Elektronik etwa. Die Elektronik beruht sehr stark auf Anwendung dieser ganzen nicht kausalen Dinge. Und trotzdem kommt nach außen dann eine wunderbare Ordnung heraus, dass der Computer teilweise auch das ausspuckt, was er ausspucken soll. Nicht immer, aber das liegt dann weniger daran. Aber da stecken dahinter Anwendung von Gesetzmäßigkeiten, die so völlig unseren sinnlichen Vorstellungen widersprechen. Das heißt, was ist für uns wichtig in unserer Zeit? Es ist wichtig, das Vorstellungsvermögen und das Denken zu erweitern zu einem bildhaften Erleben, das aber nicht mehr in rein sinnlichen Bildern denkt, sondern das in symbolischen Bildern zu denken lernt. Das ist wichtig einmal, um die moderne Physik zu verstehen. Das ist aber wichtig auch einmal, um den ersten Einblick in die geistige Welt hinein zu bekommen. Etwas Zweites ist wichtig. Wir haben gelernt, durch den logischen Verstand die Welt objektiv zu sehen. Ich bin das Subjekt und das sind die Objekte draußen. Man hat dann nur den Fehler gemacht, diese Objekte, diese Gegenstände da draußen an sich als Wirklichkeit zu betrachten. Und nur was objektiv ist, ist wirklich. Na, was objektiv ist, ist überhaupt nicht wirklich an sich. Sondern die Objekte sind eigentlich nur etwas, was als Bild erscheint von einem bestimmten subjektiven Standpunkt aus. Die Wirklichkeit wird nämlich durch uns erst gespalten in Subjekt und Objekt. Und dass Subjekt und Objekt untrennbar eigentlich miteinander verbunden sind, dass sozusagen die Eigenschaften, die das Objekt da draußen hat, etwas zu tun haben mit meinen Eigenschaften, genau das hat man auch in der Quantenphysik erkannt. Ich kann eigentlich nicht sagen, ein Atom, ein Elementarteilchen hat diese oder jenen Eigenschaften. Sondern wenn ich eine ganz bestimmte Frage durch mein Messinstrument stelle, dann zeigt es mir diese oder jene Eigenschaft. Wenn ich eine andere Frage stelle, hat es plötzlich ganz andere Eigenschaften. Das heißt, es kommt nur zu Erscheinungen. Es hat nicht diese oder jede Eigenschaft, sondern je nachdem, wie ich als Subjekt das anschaue, sozusagen befrage, je nachdem zeigt es mir ganz bestimmte Gegenwirkungen. Aber es sind nicht eben Gegenstände, die jetzt rot, grün, gelb oder sonst wie sind, sondern es hängt von meiner subjektiven Fragestellung ab. Es gibt also keine rein objektive Wirklichkeit, sondern sie ist immer mitbestimmt durch das Subjekt. Und das heißt für uns, für die Zukunft, nur, dass wir lernen müssen, dass diese Trennung Subjekt-Objekt etwas ist, was eigentlich von uns herbeigeführt ist, dass erst beide zusammen die Wirklichkeit ausmachen und dass diese Trennung eigentlich nur den Sinn hat, unser Ich-Bewusstsein zu fördern. Denn ich werde mir bewusst auf den Gegenwurf der Objekte. Wenn ich mich nicht trennen kann, dann schwimme ich so in einem Einheitsbrei drinnen und bin mir nicht als Individuum bewusst. Indem ich die Welt der Gegenstände von mir trenne, ich bin das. Und das sind die Gegenstände. Nur, ich kann diese Trennung zwischen Subjekt und Objekt sehr unterschiedlich führen. Man kann sie zum Beispiel auch so führen, wie man sie heute eben noch nicht führt, dass man das, was man im eigenen seelischen Erleben hat, im eigenen geistigen Erleben hat, im Denken zum Beispiel, dass man das nicht unbedingt notwendigerweise immer alles zum Subjekt rechnen muss. Das heißt, dass man unterscheiden lernt im Denken oder zu erkennen lernt, welche Gedanken, die da in meiner Seele sind, sind von mir, welche habe ich geformt und welche Gedanken sind anwesend in meiner Seele, die nicht von mir sind. Das kann einmal schon etwas ganz Banales sein, das kann keine Gedankenformen sein, die uns einmal durch die Erziehung eingetrichtert worden sind. Und dann würden viele Menschen mit Schock darauf kommen, dass 99% ihrer Gedanken ihnen eingeflößt sind. Die sind zwar immer stolz auf ihre Meinung, aber es sind die Meinungen, die sie aufgenommen haben. Die Gedankenleichen, die jetzt in uns herumschwimmen, sind eigentlich nichts anderes als Gedankenleichen. Es kann aber, also das wäre schon mal heilsam, das zu merken, das ist eigentlich nicht ich, sondern das ist Objekt. Kann ich gebrauchen oder nicht, aber es ist auch etwas, was Objekt sein kann. Es kann aber natürlich auch weitergehen, dass ich merke, ja, ich denke, aber da ist auch ich denkt in mir, irgendetwas anderes denkt in mir. Und ich lerne das zu unterscheiden von meinen Gedanken. Dann kann man unter Umständen wirklich zunächst im Denken erleben, ja, wie soll ich sagen, andere geistige Wesenheiten. Das ist immer eine geistige Wesenheit dahinter, die denkt, auch wenn ich vielleicht bis Anfang nicht sagen kann, welche geistige Wesenheit das ist. Das können unter Umständen die Gedanken von Menschen sein, die sogar hier auf Erden leben. Andere Menschen sind ja auch geistig gewesen. Später, also etwa, wenn man geistig sich zu schulen beginnt und eventuell eine Beziehung zu einem geistigen Lehrer aufnimmt, was sein kann, aber nicht sein muss, in der heutigen Schule, dann kann das oft sein, dass eine Art Gedankengespräch mit ihm zustande kommt. Anfangs wird man sich dessen nicht sehr deutlich bewusst sein. Man merkt mir manchmal, ich habe da Gedanken, von denen ich klar sagen kann, die sind eigentlich nicht von mir. Man wird davon nicht überwältigt, überhaupt nicht. Sie zwingen dazu überhaupt nicht. Sie merken nur, von mir stammt das nicht, ich werde das gar nicht kommen. Aber interessant, aha, kann ich mal betrachten. Kann es nehmen, ablehnen oder wie auch immer. Es können Gedanken sein, was auch in der heutigen Zeit sehr, sehr häufig in Wahrheit ist, von Menschen, die bereits die Schwelle des Todes überschritten haben, die also jetzt nicht mehr in einer physisch-sinnlichen Gestalt auf Erden da sind, sondern die nur mehr ein geistig sehen.